Der folgende Podcast enthält explizite Beschreibungen von Gewaltverbrechen, unter anderem von sexualisierter Gewalt. Er ist daher nicht für alle Hörerinnen und Hörer geeignet und wir bitten, das zu berücksichtigen.
Der Geschwistergrün.
Hallihallo.
Hallo.
Herzlich willkommen beim Geschwistergrün Podcast. Mir gegenüber sitzt Georgina Frasel.
Herzlich willkommen auch von mir. Mir gegenüber sitzt Beatrice Frasel.
Und wir erzählen auch heute wieder zwei Geschichten, also eine pro Person.
Eine True Crime Geschichte und eine gruselige Gespenstergeschichte.
Wobei die gruselige Gespenstergeschichte, die heute von mir kommt, von der Gina noch nicht weiß, was sie sein wird, weil wir uns nie vorher sagen, was es ist, auch wieder wie letztes Mal sehr wahre, reale Wurzeln hat. Bevor wir die Geschichten beginnen heute, wollten wir euch noch sagen, wir sind jetzt nicht nur auf Apple Podcasts zu hören, sondern für die Apple-User unter euch auch auf Overcast und für die Android-User auf
Stitcher
und auf Pocket Casts und über Apple Podcasts natürlich auch auf diversen Android-Apps. Wenn ihr uns irgendwo nicht findet und uns gerne hören würdet, dann bitte sagt uns Bescheid. Ah, Castbox, auf Castbox sind wir auch. Also wenn ihr irgendeine App gerne verwendet und wir da noch nicht sind, dann bitte sagt uns Bescheid und wir werden unseren Podcast adden. Okay, Gina, bist du bereit für die Gruselgeschichte, die nicht wirklich eine ist?
Bist du dir
sicher?
Für die absolute Wahrheit.
Also ich werde dir heute erzählen vom Friedhof der Namenlosen.
Okay.
Also der Friedhof der Namenlosen in Wien ist ein sogenannter Friedhof der Heimatlosen. Und das wusste ich gar nicht, gibt es überall auf der Welt. Und normalerweise sind die am Meer oder an Flussufern oder auf Handelsrouten. Und der Gedanke dahinter ist eben, angespülte Leichen zu begraben. Das sind normalerweise halt Opfer von Strandungen oder Schiffsunglücken oder Leute, die halt in Flüssen ertrunken sind, aus Unfällen oder Selbstmorden heraus. Und beim Wiener Friedhof der Namenlosen sind eben Suizidopfer ganz oft der Fall. Das werde ich später noch sagen. Und dann auch, es hat auch eine True Crime Relevanz, weil sicherlich auch sehr viele gestrandete Leichen von Ermordeten dabei sind. Mhm. Und es gibt ja auch im Wienerischen so diesen Ausdruck, in die Donau gehen. Das ist was öfter früher schwangere Frauen halt gemacht haben, weil es keine Möglichkeit gab, abzutreiben oder eine Schwangerschaft eben zu beenden. Und man in ganz vielen Situationen eben mit einer Schwangerschaft nicht umgehen konnte, weil es beispielsweise ein unverheiratetes Kind war und so weiter und so fort. Also es gibt viele Gründe, eine Schwangerschaft nicht zu wollen. Und viele Frauen haben sich umgebracht, indem sie halt sich ertränkt haben eigentlich. Und die sind dann auch angeschirmt worden. Ja, der Name Heimatlos stammt daher, dass hier Leichen begraben werden, die nicht mehr identifizierbar sind und deshalb auch nicht mehr in der Heimat bestattet werden können. Oft sind sie sogar bis zur Unkenntlichkeit zersetzt, also man kann nicht mehr erkennen, wer das ist. Genau, und in Wien heißt der Friedhof der Heimatlosen eben Friedhof der Namenlosen. Und er befindet sich im 11. Bezirk in Simmering beim Alberner Hafen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, weil ich war selber schon dort, dass er sehr schwer öffentlich erreichbar ist. Ich finde aber, dass er unbedingt einen Besuch wert ist, weil er sehr einzigartig ist. Also es ist voll interessant, wenn man da hinkommt, dass man fährt ewig lang mit dem Bus durch die Gegend und dann geht man noch ziemlich weit und dann ist er so umgeben von einer Art Industriegebiet. Also man geht da so durch industrieartige Gelände durch und dann ist man plötzlich an einem kleinen Friedhof, der irgendwie so gut umgeben ist von einer Hecke und ja, das ist eine sehr interessante Umgebung, die sehr sehenswert ist, finde ich. Und genau, also beim Alberner Hafen ist es so, dass es dort eben einen Wasserstrudel gibt und da werden und wurden halt immer wieder Treibgut und Leichen angeschwemmt. Und eigentlich ist der Friedhof der Namenlosen zwei Friedhöfe. Also es gibt einen alten Friedhof der Namenlosen und einen neuen, der gegenüber liegt. Und 2012-13 wurde dann der alte planiert, unter anderem aufgrund der Erweiterung des Hochwasserschutzes dort. Und ich hatte aber beide noch besucht, also ich kenne beide noch. Ja, und wie gesagt, von den vielen Wasserleichen weiß man halt weder die Identität noch, wie sie umgekommen sind. Und bei anderen wurde die Identität nachträglich geklärt. Und in Wien ist halt ganz markant, dass neben den quote-unquote Wasserleichen hier auch sehr viele Suizidopfer begraben sind. Und den Hinweis hat man sehr gern vermieden, also dass halt ein erheblicher Teil der Toten nicht verunglückt ist, sondern halt sich das Leben genommen hat, weil diesen Personen halt laut katholischem Glauben kein Begräbnis in, unter Anführungszeichen, Gottes Namen zustand. Und es hat sich aber herumgesprochen, dass auf dem Friedhof der Namenlosen eben auch Selbstmörder ist ein sehr blödes Wort, aber Suizidopfer begraben werden. Und deshalb haben sich sehr viele darauf verzichtet, sich quasi in die Fluten zu schmeißen, sondern haben sich gleich in die Umgebung des Friedhofs das Leben genommen, hängt und so weiter und so fort. Einmal wurde eine Leiche gefunden am Schmiedeisengitter der Kapelle. Einmal musste der Totengräber, da werde ich drüber noch was sagen, seinen eigenen Sohn da von einem Baum schneiden, also in der Umgebung des Friedhofes. Ja, also der erste Friedhof wurde benutzt zwischen 1840 und 1900. Also die erste Leiche wurde dort 1840 geborgen. Die meisten hier Angeschwemmten wurden eben, wie gesagt, sehr sang- und klanglos bestattet, und zwar in Meterabständen, also sehr ohne irgendwie, ja. Also es gab meines Wissens auch damals nicht wirklich irgendwelche Grabsteine oder irgendwelche, ja, also sie wurden einfach quasi eingescharrt. Und christliche Begräbnisse blieben ihnen, wie gesagt, verwehrt, weil eben Suizid sehr gesellschaftlich geächtet war und auch von der Kirche geächtet wurde. Und der Friedhof wurde selbst immer wieder überschwemmt. Er wurde dann auch planiert im Jahr 2012-13, weil da eben ein Hochwasserschutz eingerichtet wurde, ein erweiterter. Und insgesamt auf dem alten Friedhof wurden 478 Leichen beerdigt. Der zweite Teil, der neuere Teil, der seit 1900 besteht, ist bis heute gepflegt und ist bis heute auch offen zugänglich. Er war nur einmal geschlossen, und zwar am Ende des, also gegen Ende des Ersten Weltkriegs im Herbst-Winter 1918. Da war es nämlich so, dass es so große Not unter der Bevölkerung gab, dass der Friedhof geplündert wurde und Holzkreuze und Särge gestohlen wurden, um sie anschließend als Brenn- und Heizmaterial zu verwenden. Und nach der sozusagen Wiedereröffnung um 1900 erhielt der Friedhof dann ein kleines Häuschen, wo sozusagen auch ein Obduziertisch, also so ein Blechtisch steht, wo die Toten untersucht werden konnten und man versucht hat festzustellen, ob es eine Gewaltanwendung gab oder feststellbar ist oder ob die Identität vielleicht noch geklärt werden kann. Insgesamt wurden ja 104 Wasserleichen beerdigt, 43 davon konnten identifiziert werden und auf den anderen Kreuzen steht heute unbekannt. Nur wenige Kreuze sind mit Namen versehen. Eines sticht da besonders hervor, das ist das Grab von Wilhelm Thön, das sozusagen sagenumwobenste Grab. Da steht drauf: ertrunken durch fremde Hand am 1. Juni 1904 im 11. Lebensjahr. Die letzte Leiche wurde nach offiziellen Angaben 1940 beerdigt, allerdings gibt es ein Kreuz mit der Aufschrift 1953 noch. Und 1938 wurde eben Alban an Wien angegliedert, also davor war es ein eigenständiger Ort, seitdem gehört es zu Wien und dadurch werden seitdem die angeschwemmten Leichen an und für sich am Wiener Zentralfriedhof beerdigt, weshalb seit 1940 ungefähr dann ein Teil des Friedhofes eigentlich leer steht. Und was auch besonders war an diesem heimatlosen Friedhof im Gegensatz zu manchen anderen ist, dass eben jeder Leichnam in einem Sarg beerdigt wurde und nicht einfach verscharrt wurde und der Sarg wurde dann immer, also die Särge wurden von Tischlereien in der Umgebung gespendet. Und infolge der Donauregulierung werden heute nur sehr selten Leichen angeschwemmt. Der letzte Fall war 2004 eine Frauenleiche. Ich habe aber da leider keine näheren Informationen gefunden drüber. Es würde mich sehr interessieren, ob da irgendwas rausgefunden wurde, was da dahinter stand. Also ich habe nur immer wieder gelesen, dass es eine Frauenleiche war und wollte recherchieren und habe irgendwie nichts gefunden dazu, wer das war und was passiert ist. Und heute wird der Friedhof eben einfach stillgelegt geführt und es wird nicht mehr beerdigt dort. Das heutige Erscheinungsbild ist so, dass dort schwarze Metallkreuze sind mit weißer Schrift. Also das steht meistens unbekannt drauf und das Datum, an dem die Leiche angeschwemmt wurde. Ich werde für Instagram dann noch meine Bilder ausgraben, die ich damals geschossen habe von diversen Kreuzen und so weiter. Weil es ist wirklich, ja, es ist eine sehr, man muss es schon gesehen haben, um die Stimmung irgendwie einfangen zu können. Also es ist ein sehr eigenartiges Bild. Genau, eine ganz wichtige Person im Zusammenhang mit dem Friedhof ist Josef Fuchs, geboren am 4. März 1906, gestorben am 2. April 1996. Der war Friedhofswärter und Totengräber dort und er hat seinen Dienst 1932 dort begonnen. Er wurde dann aber schon 1939 eingezogen und kam erst 1947 wieder zurück aus der russischen Kriegsgefangenschaft. Und er hat dann sozusagen einer seiner, also man findet das im Internet, so eine seiner ersten Wege war dann zurück auf den Friedhof, da er die Begrabenen nicht vergessen hatte. Mhm. Und da hatte dann begonnen, die bereits sehr verwucherten Grabstätten freizulegen. Und auch die Kapelle wurde dann in mühevoller Kleinarbeit wieder auf Glanz gebracht. Und von diesem Tag an wird auch jeden Tag im Altar eine Kerze angezündet. Und es standen eigentlich kaum Ressourcen in irgendeiner Weise zur Verfügung, aber der Herr Fuchs hat dann halt eben aus sehr wenigem das Beste gemacht. Mhm. Und innerhalb von 4 Jahren hat er den Friedhof quasi selber renoviert mit der Hilfe von anderen. Damals war es so, dass 90% der Kreuze aus Birkenholz waren. Und die war natürlich schon sehr verwittert. Mhm. Und Herr Fuchs hat dann mit der Direktion gesprochen, mit der Direktion des Zentralfriedhofes, und hat dann Gusskreuze entgegengenommen und am Friedhof der Namenlosen verwendet. Das sind die Gusskreuze, die man heute auch noch kennt, also die genau für die er bekannt ist. Und er hat den Friedhof bis zu seinem Tod mit sehr großer Sorgfalt betreut und trug maßgeblich zu dessen Erhaltung bei und wie gesagt auch zu dessen Erscheinungsbild, weil er verantwortlich dafür ist, dass diese Gusskreuze da sind und eben keine Holzkreuze mehr. Und er hat eben schlichte eiserne Kreuze auch angebracht auf den Gräbern und weiße Christusfiguren immer wieder. Und er wurde für seine Arbeit mit dem goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien geehrt. Und bis heute ist es so, dass seine Nachkommen den Friedhof betreuen, und zwar ehrenamtlich und ohne öffentliche Unterstützung. Mhm. Es gibt natürlich jetzt in Bezug auf den Friedhof ganz viele Geschichten. Mhm. Einerseits reale Geschichten, zum Beispiel die von einer 18-jährigen Dienstmagd, die eben aufgrund einer Schwangerschaft sich umgebracht hat in der Donau, oder ein Sohn, der am Grab seiner Mutter sich das Leben nahm und dann im Friedhof der Namenlosen beerdigt wurde, oder ein Säugling, der in einer kleinen Kiste in der Donau trieb und der wurde dann Seppal genannt und am Friedhof der Namenlosen beerdigt. Ja, und es war auch so, dass eines Tages dann mal ein herrenloses Boot auf der Donau herumtrieb und Herr Fuchs eben, der Friedhofgründer oder Friedhofswärter oder so, ging dann zum Donauufer, sah dieses Boot und wartete, bis es nah genug war, und dann zog er es aus dem Wasser und er hat dort eine erhängte Frau entdeckt. Genau, und die Frau wurde dann auch auf seinem Friedhof beerdigt. Sein eigener Sohn beging sozusagen, wie gesagt, Selbstmord. Also angeblich neben einer Bank auf dem Friedhof. Es gibt natürlich auch allerhand Geistergeschichten, die sich da um diesen Friedhof ranken. Also erstens wurden die Vienna Ghost Hunters dort gegründet, und einige der Geschichten sind auch von deren Seite. Und ich war auch im Forum, solange ich es ausgehalten habe. Genau, und im Internet, wenn man das sucht, da kann ich auch was dann auf Instagram stellen, finden sich sehr viele Fotos von so schemenhaften Figuren, die sich aus dem Bodennebel erheben, und man kann da mehr oder weniger hineininterpretieren, also die Vienna Ghost Hunter sehen in allem dann irgendwie Geisterfiguren. Also genau, also sie sagen auch, dass der Herr Fuchs den Friedhof bis heute bewacht und sagen, dass er immer wieder dort zu sehen ist. Und es gibt da eben auch auf deren Homepage so Bilder davon, wo sie sagen, man sieht ganz klar seine Züge, und ich habe das nicht wirklich erkannt, aber man kann sich das gerne anschauen. Ich werde dann den Link auch in den Instagram-Notes reinstellen. Es wird auch immer wieder von Schattengestalten berichtet, die die BesucherInnen so aus dem Augenwinkel sehen oder die sie ein Stück begleiten oder von denen sie sich beobachtet fühlen. Was immer wieder beobachtet wird, ist ein Mann mit schwarzer Kapuze, der die Besucherinnen und Besucher beobachtet. Und manche berichten auch von warnenden Stimmen, die versuchen, sie vom Friedhof zu verjagen oder davon abzuhalten, ihn zu betreten. Und dann gibt es eben diese Bank, wo sich der Sohn des Herrn Fuchs umbrachte, und es wird behauptet, dass niemand es schafft, länger als 10 Minuten auf dieser Bank zu sitzen, weil dort hat auch so schlimme Geisterenergie vorherrscht. Es gibt 2 Gräber, die offenbar von besonderem Interesse sind. Also eins davon, übrigens der Friedhof der Namenlose, ist nicht geweiht, weil hier eben sehr viele Selbstmörderinnen und Selbstmörder liegen, was auch der Grund ist, warum Geisterjäger sagen, dass sie halt dort sehr viele auch Dämonen und so zu finden sind. Das Grab von Seppal, also von dem ich vorher schon erzählt habe, dieser Säugling oder dieses Baby, das irgendwie angeschwemmt wurde. Und zwar ist es im rechten hinteren Eck des Friedhofs, dort sind 28 Kinder begraben, und der Seppal wurde eben ermordet. Und man muss aber dazu sagen, dass sein Grab irgendwann mal verlegt wurde, das heißt, man weiß nicht mehr, ob er wirklich dort liegt, wo das Kreuz steht, aber die Geisterjäger, also die Vienna Ghost Hunters, sagen, dass wenn sich etwas tut am Friedhof, dann meistens dort. Und dann gibt es noch das auch schon besprochene Grab von Wilhelm Thön, also der, wo drauf steht, ertrunken durch fremde Hand am 1. Juni 1904 im 11. Lebensjahr. Und seit Jahrzehnten berichten da Besucherinnen und Besucher von Kinderstimmen, dass ein kleiner Junge zwischen den Bäumen steht und sie beobachtet. Und viele berichten, dass sie, nachdem sie das Grab von ihm, also sein Grab besucht haben, daheim in ihrem Schlafzimmer eine Kindergestalt sehen. Und eine Userin in dem Forum hat eben geschrieben, dass die Geister dort nicht wollen, dass man sich zu viel mit dem Thema beschäftigt, denn sie hat schon viermal das Kind an ihrem Bett stehen gesehen. Also das ist was, wovon viele Besucherinnen und Besucher berichten, von einer weißen Kinderfigur. Manchmal auch einer Kinderfigur, die braunes, ganz altertümliches Gewand trägt. Also davon wird berichtet. Es gibt im Volksmund ja so die Idee, dass jemand, der sich selbst das Leben nimmt, so lange herumstreifen muss, bis seine Seele erlöst wird. Und das wird halt von vielen Menschen, die an solche Geisterscheinungen glauben, als Grund auch genannt, warum es gerade an so um die letzte Ruhestätte von Suizidopfern und Mordopfern herum seltsame Beobachtungen gibt. Und man sagt auch, dass der Josef Fuchs der Einzige ist, der es sozusagen verstanden hat, die Seelen wieder zurückzurufen, wenn sie in ihre Unrast in Gräbern entsteigen. Ja, also ganz oft wird halt erzählt von dieser Kinderfigur, der die Besucherinnen und Besucher auch mit heim begleitet. Und es gibt auch ein Gedicht von H.C. Artmann über den Friedhof der Namenlosen. Tod in Wasser, wann's mir auszahn, wann's mir auszahn aus der Donau und dann Winterhaum bei euren. Also auch H.C. Artmann hat sich damit beschäftigt und der Friedhof der Namenlosen kam schon in einigen Filmen und so weiter vor. Ganz bekannt ist eben eine Sequenz im Spielfilm Before Sunrise, die auf dem Friedhof der Namenlosen spielt. Ja, Friedhof der Namenlosen.
Okay.
Es ist wert, ihn zu besuchen.
Mich würde es noch interessieren, weil, also zu erfahren, wie das heute von der Kirche gemacht wird, wenn jetzt ein Suizidopfer begraben werden soll. Also ob das quasi gestattet ist von der Kirche oder, also meines Wissens schon, aber...
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es, also ich weiß nicht, ob sich jeder Pfarrer da... ich weiß nicht, ob sich jeder Pfarrer so an die sozusagen ins Regelwerk hält, aber ich glaube schon, dass es nach wie vor quasi eher eine Sünde ist, sich das Leben zu nehmen. Und ich weiß nicht, stellt sich halt auch die Frage, ob die Pfarrer, die dann die Beerdigung durchführen, das auch wissen oder so. Also ich habe keine Ahnung, wie das heute dann gehandhabt wird, aber ja, das weiß ich leider nicht. Aber es wäre interessant zu erfahren. Also falls es jemand weiß, dann sagt es uns.
Okay. Also meine Erzählung beginne ich mit dem Jahr 2016. Ja, also die eigentliche Background-Story beginnt sehr viel früher, aber auf das komme ich dann eh noch zu sprechen. Hier beginne ich mal 2016, als nämlich ein Haus in Spielberg abgerissen wird. Also Spielberg ist zur Erklärung, ist in der Steiermark. Und zwar spricht der Bürgermeister beim Abriss des Hauses von der Beseitigung eines Schandflecks. In diesem Haus nämlich hat eine berüchtigte Familie gewohnt, die Familie U... Also okay. wird anonymisiert.
Sollte ich es jetzt schon erkennen? Oder ist
es war in meiner Recherche ein relativ unbekannter Fall. Also ich habe es mal aufgeschnappt in den Nachrichten, aber es hat ein bisschen gedauert, bis ich es dann gefunden habe. Also ich glaube nicht, dass du es kennst, aber wir werden schauen. Ja, also die Familie U, welche später in der Umgebung Spielbergs eine traurige Berühmtheit erlangen soll. Also jetzt kommen wir auf das Jahr 1985, wo das Ganze seinen Anfang nahm. Denn im Sommer des Jahres 1985 passiert so das erste datierbare Unglück, das in den Nachrichten dann vorkommt. Und zwar... Wir gehen zwei Brüder der Familie U, nämlich Manfred und Konrad U, in Zeltweg einen Mord. Sie erschlagen einen Bundesheersoldaten mit einem Pflasterstein.
Okay.
Yep.
Okay.
Und als sie von der Polizei gefragt werden, warum sie die Tat begangen haben, begründen sie diese mit, ich zitiere, Spaß am Töten.
Okay. Bisschen Psychopathen.
Ja.
I mean, fair enough, es ist ein Grund.
Genau.
Also so wie diese, es erinnert mich an diese Geschichte von diesem einen Typen, der irgendwie mit so einer Schreckschusspistole aus seinem Haus, also da waren in seinem Haus Kinder, die irgendwie so laut gespielt haben, im Garten, aha, oder so, im Hof, im Innenhof von dem Haus. Und er hat mit einer Schreckschusspistole nach unten, also auf die Kinder geschossen. Und dann wurde er gefragt, warum. Und seine Antwort war, weil ich ein Arschloch bin.
What the fuck? Okay, aber das ist eine ausreichende Begründung, glaube ich, weil ich ein Arschloch bin. Das gilt vermutlich auch für die Familie U. Ja. Okay, also die Brüder werden daraufhin auch verhaftet. Gott sei Dank.
Auch fair enough.
Ja. Konrad U. verstirbt in der Haft. Aber Manfred U. wird 2007 wieder entlassen.
Warum verstirbt er? Also
ich glaube einfach, also ich habe nichts Näheres dazu gefunden. Manfred U. eben wird 2007 wieder entlassen, also zumindest so lang. Also nach dem Mord dann, also das war 1985 und danach werden sie verhaftet. Also 2007 wird der eine wieder entlassen, der andere verstirbt. Ich glaube einfach so, ohne, also aus natürlichen Umständen. Okay. Also ich hab nichts Genaues dazu gefunden, ob er sich jetzt aufgehängt hat, keine Ahnung. Okay. 2010 jedoch geht die ganze Story weiter, nämlich Manfred U. wird erneut verhaftet. Und dazu komme ich aber später wieder, weil das Ganze hat noch einen ganz anderen Grund. Okay. Die,
delightful.
Diese sehr grindige Story der Familie U. geht noch viel weiter und es wird noch viel grindiger. Nämlich Hermine und Gottfried U., das sind ebenfalls zwei Geschwister der Familie U., haben einen Sohn namens Mario. Ja, richtig gehört, die zwei Geschwister haben miteinander ein Kind.
Okay.
Also quasi nach Mord folgt als nächstes einmal Inzest.
Mhm, cool.
Es geht weiter und mir bleibt jetzt schon die Spucke weg, aber es geht immer noch weiter. Wir kommen jetzt zur dritten datierbaren Straftat der Familie U. Weihnachten 1988 misshandeln die Geschwister Hermine und Gottfried ihren Sohn Mario schwer. Darauf folgt die vierte datierbare Tat der Familie U, denn die Geschwister binden ihren Sohn sterbend an einen Stein und versenken den 23 Monate alten Buben anschließend in der Mur.
Nein.
Ja. Okay. Ja? So, die beiden werden dann verhaftet, sterben im Gefängnis.
Warum
sterben? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das so gefunden. Ich habe keine Ahnung, aber ja, fair enough. Es wird immer noch nicht besser. Family history goes on. Okay. Wir blicken zurück auf das Jahr 1990. Ein anderer Bruder, Manfred und Konrad Us, und ein Verwandter.
Wie viele
Geschwister? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer Geschwister ist, wer Eltern sind, keine Ahnung.
Man weiß wahrscheinlich nicht genau, wer in welchen Verwandtschaftsverhältnis zueinander steht. Okay, alles klar.
Okay, ein anderer Bruder, Manfred und Konrad Us, und ein Verwandter. Keine Ahnung, wer. Schießen bei ihrem Haus mit einem Revolver auf ein Autowrack.
What?
Keine Ahnung. Aus Spaß vermutlich. Also die beiden schießen bei ihrem Haus mit einem Revolver auf ein Autowrack. Nein, Blödsinn. Die drei. Sie sind zu dritt. Irgendein Verwandter ist noch ein dabei. Verwandter. Keine Ahnung, wer. Vater, Bruder, was auch immer.
Oder alles gemeinsam.
Alles gemeinsam. Okay.
Fucking
hell. So. Es kommt noch besser. Super. Schlechter, schlimmer. Zur gleichen Zeit fährt ein Mädchen mit ihrem Fahrrad daran vorbei, also an dem Autowrack. Sie wird erschossen. Super. Sie war 14 Jahre alt. Mhm. Yay! Wir kommen nun endlich zum letzten Toten des Horrorhauses. Denn 2010 stirbt Markus Z. mit 31 Jahren.
Okay.
Wer war Markus Z.? Markus Z. war das Kind des Geschwisterpaares. Das Kind Hermine und Gottfried U.
Was, da ist ja doch der andere schon... Was? Moment, ein Geschwisterpaar hatte das Kind Mario, das sie schon ermordet
genau.
haben. Die sind dann...
Die sind vom selben. Also beide Brüder quasi sind vom selben Geschwisterpaar. Der eine wurde getötet und Markus Z. lebt
und
zu dem Zeitpunkt.
Starben
genau.
Im
genau. Okay.
Off to a happy
Markus life. Verstarb infolge einer Rauchgasvergiftung Zuvor hatte er Kleider in Brand gesteckt.
Was?
Warum hat er jetzt diese Kleider angezündet?
Warum hat er jetzt diese Kleider angezündet?
Er soll den Brand aus Wut gelegt haben. Also ich weiß nicht genau, wie man drauf gekommen ist, aber er hat, also wie man auf diese Erklärung gekommen ist, dass er das aus Wut angezündet hat, aber es klingt logisch, wenn man jetzt näher ins Detail geht, nämlich Markus hat Kleider eines Onkels angezündet und dieser Onkel soll Markus zuvor vergewaltigt haben.
Mhm.
So, und jetzt komme ich wieder zurück zum Anfang dieser ganzen Geschichte, nämlich zur, zur Erinnerung. 2010 wird ja Manfred U. nach seiner Entlassung abermals verhaftet. Mhm. Der Grund...
Er war der Onkel.
Er hat seinen damals 28-jährigen, mittlerweile eben verstorbenen 28. Neffen Markus Z. mehrmals vergewaltigt. Und der hat dann einen Brand gelegt, ist dann in Folge der Rauchgase verstorben. Okay, ja, das war schon das Ende, Gott sei Dank. Ja, also zum Nachlesen, das Ganze findet man zum Beispiel in einem Zeitungsbericht, den man auch online nachlesen kann, vom 3. Februar 2016 aus der kleinen Zeitung mit dem Titel Nach Serie von Verbrechen Horrorhaus in Spielberg wird jetzt abgerissen. Und ich kenne die ganze Story aus einem ZIP-Video, das auch im Internet zu finden ist, vom 3.2.2016. Wenn man eingibt ZIP-Video Horrorhaus Spielberg, kommt man auf das Video.
Warum wurde es denn, also sind alle, die darin gelebt haben, schon tot gewesen? Warum wurde es
ich kann jetzt nur Vermutungen anstellen, weil ich nichts Genaues dazu weiß, aber ich vermute, dass eben im Brand nur der Neffe, also dieser Markus Z. verstarb, dass vermutlich alle anderen entweder ausgezogen waren oder inhaftiert oder tot. Also
oder in der Haft starben.
Ja.
Okay, aber ich habe immer noch nicht genau verstanden. Also es waren zwei Eltern, die hatten mehrere Kinder. Und diese
von Eltern ist eben in dem Ganzen nie die Rede. Das hat mich auch gewundert. Ich meine mich zu erinnern, dass ich noch andere Artikel gefunden habe, wo jemand anders berichtet hat, dass er auch in diesem Horrorhaus für eine Zeit lang gewohnt hat und dass das irgendwie Verwandtschaftsverhältnisse waren, die eben nicht mehr genau nachvollziehbar waren. Also da waren irgendwelche Tanten und Onkeln und keine Ahnung. Und was genaues eben von Eltern oder so steht, ist nicht, also war mir nicht zu finden. Mhm. Aber eben die, also Schwestern und Brüder eben. Aber keine Ahnung, ob die Eltern schon tot waren oder...
Okay, und sie haben insgesamt wie viele Leute umgebracht? Also da war dieser erste Mord als Spaß am
Genau.
Töten. Dann der junge Sohn, der umgebracht wurde. Genau. Dann die Frau, das Mädchen, die im Vorbeifahren umgebracht wurde. Also drei.
Mhm.
Drei wurden ermordet.
Genau, und der letzte, Markus Z., hat dann eben die Kleider in Brand gelegt und ist dann infolgedessen gestorben. Ja.
Wow.
Also okay. hast du es gekannt?
Nein, ich habe es nicht gekannt.
Ich glaube, dieser Mord war sehr publik dann. Also dieses, was sie mit Spaß am Töten begründet haben.
Und sie haben den erschlagen mit einem Pflasterstein.
Aber eben, ich habe dann noch eben recherchiert, aber man findet komischerweise irgendwie nichts Genaues dazu, jetzt, also wie das passiert ist, warum sie jetzt einen Bundesheersoldaten, ich meine, die müssen ja irgendwie auf den kommen. Also keine Ahnung, ob sie den gekannt haben oder... Das ist eben dann in den Nachrichten so als Horrorhaus in die Geschichte quasi Spielbergs oder der Steiermark eingegangen, was eben so einen ganzen Rattenschweif an irgendwelchen Taten nach sich zog, was alles mit der Familie U zu tun hatte.
Also du meinst, es wurde dann ins Licht gebracht, irgendwie so durch das Abreißen auch? Wurde das bekannt?
Nein, ich habe jetzt gemeint, dass eben das dieses Haus als Horrorhaus bezeichnet wurde, weil eben so viele Taten mit der Familie U im Zusammenhang standen, die eben so nacheinander passiert sind.
Wow. Okay. Das war ziemlich deprimierend.
Ja, keine Ahnung, warum ich mir immer sowas aussuche.
Wobei, glaube ich, die wenigsten Leute erwarten, dass True Crime äußerst erquicklich ist.
Ja, das stimmt. Stimmt allerdings, ja.
Schaltet nächste Woche wieder an. Same time, same place. Genau. Er findet uns, wie gesagt, auf Apple Podcasts. Er findet uns auf Pocket Casts. Er findet uns auf
Stitcher.
Richtig. Er findet uns außerdem auf Overcast und diversen Android-Apps. Genau. Und wir sind auf Instagram, wir sind auf Facebook. Folgt uns, liked uns. Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann bitte raten und reviewen auf Apple Podcasts. Das reiht uns nämlich nach vorne und hilft anderen Leuten, uns zu finden, beziehungsweise hilft uns dabei, gefunden zu werden. Ja. Bis nächste Woche.
Mhm. Ja. Deckt euch mit Schokolade und Whisky ein, oder?
Mit Schokolade und Whisky.
Ja, mit beidem. Vorzugsweise.
Bis nächste Woche.
Bis dann.
Wo wir euch mehr Gruseliges und Grausliches erzählen werden. Bis dann. Ciao.